ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Gypsy Rose Blanchard.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Nationalhymnen-Fails. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hallo, ihr Menschies, hallo. Das hört mein kleiner Service-Einstieg an unsere HörerInnen, die sonst andere Podcasts zum Einschlafen hören. Und immer wenn dann Autoplay kommt und unser Podcast angeht, dann sind die ganz, 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 ganz wach, weil wir immer so aufgeregt gackern und kreischen und lästern. Manchmal auch nicht. Aber spätestens jetzt habt ihr ja das gemerkt und könnt wieder ausmachen. Oder? Weil hier ist Too Many Tabs, der Podcast mit so vielen Tabs. Die haben wir offen im Browser. Und dann quatschen wir hier drüber und schließen die gemeinschaftlich in der ARD Audiothek. Miguel, wie geht's dir?
Ach, soweit ganz okay, Caro. Nee.
Wie geht's dir?
Du meinst jetzt so ehrlich?
Also wie geht's dir wirklich?
Es sind schon unruhige Zeiten, das schlägt sich natürlich schon aufs Gemüt nieder. Ja. Ne? Das merkt man bei allen, so ein bisschen angespannte Stimmung.
Hast du es mitbekommen diese Woche mit Elmo? Elmo hat ein Posting abgesetzt und gefragt, just checking in, how is everybody doing?
Und den Leuten ging's gar nicht gut.
Ja, damit hatte Elmo nicht gerechnet. Also es gab direkt tausende von Kommentaren drunter, wo Leute offengelegt haben, wie es ihnen geht. Und es ist sehr schnell sehr ehrlich geworden in der Elmo-Kommentar-Section.
Total.
Elmo, I'm gonna be real, I am at my fucking limit.
Ja, wenn es denn stimmt, wenn Elmo fragt, dann antwortet man halt.
My wife left me, my job is a joke. Every morning I cannot wait to go back to sleep. Es ist sehr schnell sehr dark geworden in Elmos Kommentarspalte.
Und es gab auch sogar von Prominenten, sogar der Präsident hat, glaube ich, drunter geschrieben. Joe Biden hat was drunter kommentiert, wenn ich richtig informiert bin. Und es auf jeden Fall, hatte das was Therapeutisches, mal bei Elmo sein Herz ausschütten zu können. War ganz gut.
Total. Und ich habe gesehen, ich glaube gestern war das, da hat er auf Insta nochmal nachgefragt, beziehungsweise der Sesame Street Account hat nochmal just checking in, wie geht's euch? Und auch da gab es wieder knapp 5000 Kommentare mit Leuten, die sehr, sehr ehrlich über tote Verwandte gesprochen haben und schwere Erkrankungen, aber auch Erkältungen. Es war alles dabei. It's tough being a parent. My fiance died of a heart attack. Elmo, you have no idea how lucky you are that you never grew up.
Och man, wie süß irgendwie. Aber es ist irgendwie so, alle gehen dann so in die Kommunikation mit Elmo und es macht irgendwie total Sinn, dass sich irgendwie da alle so geborgen und aufgehoben fühlen. Und jetzt gibt Elmo sogar so Interviews für CNN und so. Also es ist total viral gegangen und Elmo ist jetzt da eben
Elmo
draußen.
Elmo ist jetzt im Prinzip der Domian von der Sesamstraße.
Er ist der Therapeut der ganzen Welt.
Ja.
Och man.
Elmo liebt euch.
Ja, aber man muss auch sagen, es sind ja wirklich angespannte und unruhige Zeiten. Ich habe jetzt auch gelesen, hier hast du gesehen, groß im Stern, alle Promis positionieren sich jetzt gegen rechts. Auch so Helene Fischer und Mario Barth, die jetzt bisher nicht irgendwie als große Antifaschisten, Antirassistinnen aufgefallen sind, zeigen jetzt Flagge. Natürlich, das ganze Land ist irgendwie angespannt seit dieser Korrektiv-Recherche vor ein paar Wochen. Mhm. Sind jetzt irgendwie alle auf den Trichter gekommen, dass Nazis vielleicht doch nicht so gut sind, wie sie immer dachten. Ne? Also sie sehen Faschisten jetzt irgendwie mit ganz anderen Augen plötzlich, weil die jetzt irgendwie dahinter gekommen sind, dass die nicht nur gute Sachen planen, wie die
ist
immer nur
gut.
Angenommen.
Ist doch gut. Besser spät als nie.
Ist total gut. Und jetzt sind natürlich seit Wochen viele Leute auf Demos, bestimmt auch viele von unseren HörerInnen. Wir selber waren auch auf Demos.
Ja.
Du warst in Köln, ich war in Berlin.
Mhm.
Wie war es für dich? Wie war die Stimmung hier in Köln?
Ich fand das super. Es war eiskalt, aber es waren wirklich alle auf den Straßen und es war eine gute Stimmung. Man kam teilweise gar nicht richtig vor bis zum Heumarkt, wo es ja in Köln war. Und dann war es ja noch ein paar Tage später nochmal in Deutz. Also es war echt viel los. Das ist ja ein ganz besonderes, eigentümliches Gefühl, wenn man da unterwegs ist und so einen starken Zusammenhalt spürt mit so einer Gruppe aus zehntausenden fremden Menschen und alle sind da für so eine gemeinsame Sache. Aber gleichzeitig cringet man sich ein wegen mancher Plakate.
Ja, man muss ja schon sagen, dass es jetzt so ist, dass Leute auf die Straße gehen, die vielleicht sonst nicht regelmäßig auf so Demos mitlaufen. Und da gibt es natürlich auch einen gewissen Verhaltenskodex und Plakate, die gehen oder nicht gehen. Und da gibt es dann so, also ich habe, es sind auch so familiäre Konflikte. Ein Freund von mir hat erzählt, dass seine Mutter ihm ganz stolz gesagt hat, dass sie jetzt auf eine Demo geht und hat sich dafür extra eine Mütze gestrickt, auf der steht, meine Nationalität ist Mensch. So, und das sind natürlich so, das sind so Sachen, die sind lieb gemeint, aber die treffen manchmal nicht so richtig den Kern. Was sind dir für Schilder aufgefallen?
Also was natürlich dann so kickt, ist für mich sowas wie kein Glitzer für Nazis.
Ja, oder auch kein Kölsch für Nazis. Da denke ich mir auch so, ist das jetzt die Radikalität, die man da braucht?
Ja, Nazis sind doof, ist so da der Grind, ne?
Ja,
das ist so ein bisschen am Thema vorbei.
Ja, man merkt so hier und da, dass so dieses 80er, 90er Jahre die Ärzte-Narrativ von Nazis sind dumm und so auch echt noch tief in den Köpfen steckt, was einfach nicht der Fall ist.
Ja.
So, also die sind mega gut organisiert und schlau und haben halt aber niederträchtige böse Pläne. So, das ist
diese die Plakate hitten dann irgendwo hin, wo sie nicht hin hitten sollen, zwingend.
Ja.
Also das ist so ein bisschen, also die AfD ist braun, genau wie Kacke.
Ja, sowas liest man dann da, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem so ein bisschen in dem Modus, dass ich mir denke, okay, man muss den Cringe halt jetzt aushalten, weil man eben, das jetzt eine Sache ist, wo es um den kleinsten gemeinsamen Nenner geht und man kann ja gern weiter dann in kleine politische Untergruppierungen sich weiter organisieren, aber das ist da quasi, es geht jetzt um was Größeres und da müssen halt jetzt irgendwie alle zusammen auf die Straße gehen und auch selbst Friedrich Merz ist jetzt plötzlich gegen Nazis, was ist denn da jetzt?
Ja, der ist gegen Nazis, aber der warnt gleichzeitig vor der Nazi-Keule. Das muss man auch schaffen.
Also man ist gegen Nazis, aber darf sie nicht als Nazis nennen, weil sonst sind die beleidigt und
ja, das kann sein. Das
also er redet doch sonst auch immer von so Paschas und so. Ach, ich weiß nicht. Also ich bin da auf jeden Fall, also ich bin da dabei, bin aber ein bisschen zwiegespalten.
Ja, passt auf mit den Plakaten.
Ja.
Also teilweise auch, also was ich sehr, sehr häufig gelesen habe, ist, Nazis essen heimlich Falafel.
Ach ja.
Don't do it.
Ja, der auch so, ich bin...
Da schafft man es gleichzeitig irgendwie gegen Nazis zu sein, aber so ein bisschen rassistisch.
Ja, ich bin gegen Abschiebung, weil sonst habe ich keinen Döner mehr.
Ja,
okay,
genau.
Man gehört nur dazu, wenn man was Kulinarisches irgendwie
ja,
dem Land beiträgt.
Dann,
also, what, denkt mal ein bisschen nach, 2 Sekunden länger nachdenken.
Ja, und auch so das Klischee, was auch so Bild-Zeitungen ganz gerne bedient, wenn es dann um in irgendeiner Form migrationsrelated Themen geht, sofort die Vorsilbe Döner vor alles stellen. Und wenn man selber auf das Plakat dann schreibt, naja, AfD-Verbot, weil ich Döner mag, ist kein guter Take.
Ist überhaupt kein guter Take. Ich war in Berlin auf einer Demo und habe mir da auch die Reden angehört und der erste Redner wurde immer von den Gesängen unterbrochen aus der Menge und meinte dann, danke für die Rufe, aber wir haben einen straffen Zeitplan. Das fand ich auch einen geilen Modus. Auch so sehr deutscher Protest.
Ja.
Also, ja, gegen Faschisten und gegen Nazis, aber wir müssen bitte in der Zeit bleiben. Fand ich auch ganz lustig.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da schon on fire. Ich finde es gut, dass das jetzt alles passiert. Aber ich weiß auch immer noch, wir sind in Deutschland und ich bin so ein bisschen zweifelnd on fire, sage ich mal. Also ich traue dem Braten noch nicht. Und ich hoffe natürlich, dass aus dieser Stimmung jetzt mehr passiert als diese Demos. Denn das ist ja im besten Fall nur der Anfang und da muss irgendwie noch mehr draus passieren. Und werdet aktiv, sage ich
so
mal.
So ist es. Bitte schreibt nicht Lilly Fee statt AfD auf eure Plakate. Das war das Schlimmste, was ich gesehen habe. Cringe gegen rechts.
Ja. Okay, dann gehen wir mal an unsere Tabs.
Ich kam aufs Thema Nationalhymnen, weil am Sonntag ist ja Super Bowl. Ähnlich wie der Super Bowl, Bro.
Wusste ich natürlich. Ich bin natürlich großer Super Bowl-Fan.
Ja, wir sitzen da immer nachts jeweils mit einem Eimer Chicken Wings und Wodka Energy vorm Fernseher und geben uns das komplett von vorne bis hinten. Wie findest du das ganze Taylor Swift Football Game aktuell?
Ich bin nicht so wahnsinnig drin, ich habe nur diesen Kuss mitbekommen. Du müsstest mich ein bisschen abholen.
Das war ein
Highlight. Was ist los?
Ja, für alle, die in diesem Moment aus dem Koma erwachen und es nicht mitbekommen haben, Taylor Swift datet Travis Kelce. Der spielt für die Kansas City Chiefs, die dieses Jahr im Super Bowl sind. Und der spielt auf der Position des Tight End. Miguel, kannst du mal kurz erklären, was ein Tight End ist?
Ja, das ist, wenn man so ein sehr festes Ende hat.
Genau.
Ein Tight End.
Genau. Und ich frage mich, ob die ganzen Football-Fans das jetzt überhaupt cool finden, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf liegt wegen Taylor oder ob die das richtig scheiße finden. Ich denke mir, das ist vielleicht so wie für mich, wenn Leute so Harry Potter gucken, nur um Robert Pattinson einmal kurz zu sehen. So stell ich mir das in etwa vor.
Ach, da kann ich jetzt lachen, weil ich es verstehe.
Und das verstehst jetzt. Woo, Harry Potter Gags.
Wieso macht Taylor Swift denn nicht die Halbzeitshow dieses Mal?
Ja, das ist vielleicht dann zu viel des Guten. Fände ich auch, dann wäre sie echt omnipräsent. Die ist quasi ja schon der Star. Usher ist dieses Jahr.
Ja.
Halftime-Show.
Das Main ich Act. Ich interessiere mich natürlich nur für die Halftime-Shows. Ja, ja. Also was ist mit dem Spielen, da bin ich, also für Halftime-Show und die veganen Hotdogs.
Ja, also wir kennen uns extrem gut aus mit Football, das hat man jetzt ja gemerkt. Und ja, und uns interessiert am Rande dann auch die Halftime-Show. Und genauso sehr interessiert mich aber immer die Performance der Nationalhymne und ganz generell Performances von Nationalhymnen, weil what a pressure. Also ich finde es ein wahnsinnig spannender Aspekt, den wir uns so als Menschheit überlegt haben. Jedes Land hat so einen Song, jedes Land hat ein Lied. Das ist das Lied von unserem ganzen Land. Schon irgendwie verrückt, wenn man drüber nachdenkt, dass man sich da auf einen Song committen muss.
Der auch nie geupdatet
für
wird.
Immer.
Ja,
es ist nicht geupdatet. Wie beim ESC, dass du da jedes Jahr irgendwas Neues mal in den Ring wirst.
Das fände ich ein geiles Konzept. Also jedes Jahr eine neue Hymne.
Ja, und bei diesen Großveranstaltungen wie Super Bowl oder Länderspiele oder Vereidigungen oder so, wo wirklich das halbe Land beziehungsweise teilweise die halbe Welt vorm Fernseher sitzt und das sieht und die wollen jetzt alle das Lied von ihrem Land hören, da ist schon enorm Druck auf dem Kessel.
Ja klar,
sag ich
dann stehen
mal.
Die dann da immer so, oh say can you see by the twilight. Wie kannst du den Text
what's
weiter?
So proudly we have as the twilight's last gleaming.
Wir haben sehr gutes Feedback.
Who's brought stripes and bright stars.
Okay, können wir weitermachen? Wir haben sehr gutes Feedback bekommen bei der Weihnachtsfolge, als wir gesungen haben. Das haben die Leute geliebt. Wir dachten, wir nerven.
Ja, wir haben uns geschämt, aber ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen. Singt bitte mehr.
Ja.
Das war für euch.
Genau.
Also, umso spannender und faszinierend finde ich, wenn da was schief geht. Weil wie öffentlich kann man sich blamieren, sag
ja,
ich mal.
Ja, das ist das große Scheitern. Also es ist mit Anlauf eine sehr schwere Situation und da kann ja mächtig was in die Hose gehen.
Und vergessen natürlich in Deutschland der Auftritt von Sarah Connor in der Allianz Arena 2005. Ja, da hat sie Brüh im Lichte gesungen, statt Blüh im Glanze. Was ich gar nicht so schlimm finde, weil unsere Nationalhymne eh irgendwie lame ist.
Ich dachte auch, also das Brüh im Lichte hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt, dass ich gar nicht mehr das Echte weiß. Ich weiß auch gar nicht, warum das immer so ein Ding ist. Man muss die Nationalhymne auf jeden Fall können, sonst ist man irgendwie, keine Ahnung, nicht patriotisch genug oder so. Ist doch scheißegal.
Ja, und es war so ein krasser Skandal, der einfach ihr bis heute nachhängt. War jetzt auch das Erste, woran ich bei dem Thema hier in Deutschland gedacht habe.
Wann war das eigentlich?
Das war 2005 und sie war ist 24.
Ja, da war ich, das ist so, da war ich Kind und ich kann mich daran trotzdem erinnern.
Ja, total. Und das muss so krass für sie gewesen sein. Also so jung und dann kriegst du einfach so Hate und Spott ab von der ganzen, von dem ganzen Land. Bild-Zeitung natürlich komplett drauf angesprungen.
Wie kann sie nur?
Peinlich. Ja, genau. Der Spiegel hat geschrieben, die Sängerin Sarah Connor hat sich mit ihrer Nationalhymnen-Blamage den Hohn des Landes zugezogen. Inzwischen entschuldigte sie sich dafür, das Lied der Deutschen textlich verunstaltet zu haben. Also da wird immer so.
Ja, sie hat es doch verbessert, ist doch der geilere Text.
Ja, meine Lieblingsversion der deutschen Nationalhymne of all time.
Lass mich raten.
Ja.
Boss Hoss.
Ja. Ja.
Da sind so viele Layer dabei. Es sind Deutsche als Cowboys verkleidet, die die deutsche Nationalhymne singen.
Das ist die verbotene vierte Cowboy-Strophe der deutschen Nationalhymne. Die kam gar nicht gut an und ich check gar nicht warum. Naja, aber das beweist, dass in Deutschland alleine nationalhymnenmäßig alles möglich ist. Und in den USA bewegen wir uns da jetzt natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ein ausgeprägter Patriotismus trifft auf sehr viel Budget, trifft auf sehr viel internationale Star-Power, also eigentlich alles da, was man braucht. Und dann hast du natürlich noch diesen unfassbaren Pathos mit irgendwelchen Kampfjets, die durchs Bild fliegen und Nationalfarben am Himmel und allem Pipapo. Und da habe ich jetzt nochmal anlässlich des Super Bowls einen kleinen Deep Dive gemacht. Wobei eigentlich musste ich gar keinen Deep Dive machen, weil das sind hauptsächlich YouTube-Videos, die ich mir sehr regelmäßig anschaue, weil sie mich so faszinieren. Und würde da einfach mal reingehen mit der Mother of All Nationalhymnen-Performances beim Super Bowl 1991. Natürlich Whitney Houston. Und das ist ein Whitney Houston.
Whitney Houston.
Und das ist eine so absurd gute Performance. Ich finde, das wirkt fast schon unmenschlich, wie man einfach dort steht. Sie steht da so Hände hinterm Rücken und lächelt so. Und es kommt so aus ihr raus. Und es ist krass, wie man einfach so singen kann.
Yeah.
Das ist ja absolutely flawless.
Der absolute Hammer. Ich muss sagen, da kriegt man so eine Gänsehaut. Ja. Ich bin komplett manipuliert von den US-amerikanischen hier Inszenierungen, dass ich habe mehr Gefühle bei der US-Hymne als bei der deutschen Hymne, wenn die da gesungen wird. Ich bin komplett manipuliert worden.
Ja, und das gilt so als the greatest of all time, ne, diese Performance. Also das ist einfach einer der krassesten Live-Auftritte ever. Sie steht da in einem vollen Stadion und lächelt so in die Menge und haut es einfach raus und es sitzt einfach perfekt. Man muss sagen, die US-Nationalhymne ist ein unglaublich schwerer Song, wie man eben vielleicht ein bisschen gemerkt hat, als wir es mal versucht haben zu singen, mit einer fast unsingbaren High Note am Ende. Also dieses Land of the Free, das ist so schwer zu singen. Hier versucht es Pink. Es ist einfach ein Song, der fast unmöglich ist, schön zu singen. Und Whitney Houston hat es ja einfach komplett genailed. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Und dann gibt es jetzt einige Performances, wo KünstlerInnen versuchen, da jetzt nochmal so eine eigene Note aufzudrücken. Und da habe ich meine Liebsten jetzt nochmal rausgesucht für heute. Eine Honorable Mention geht noch an Steven Tyler. Da ist irgendwie sehr viel Vaterlandsliebe noch irgendwie reingekickt in die Stimmbänder.
Spontan aber.
Spontan. Aber mein All-Time-Favorite ist natürlich die Version von Fergie. Eigentlich auch kein Geheimtipp, hat 27 Millionen Klicks.
Ist iconic.
Sie hat die Hymne performt bei einem Basketballspiel 2018, nämlich dem NBA All-Star Game. Also es sind sehr, sehr viele Starspieler dort vor Ort. Die Halle ist voll. Spot of Fergie, die Sängerin der Black Eyed Peas, wie wir wissen. Und sie entscheidet sich ja für eine sexy Version des Star Spangled Banner. Was irgendwie eine weirde Entscheidung ist, finde ich, so im Kontext von Nationalhymne. Also es ist sexy und slow jazzy und auf jeden Fall unique. Oh, say, can you see? By the dawn's early light. Ja, und da sind jetzt dann schon viele YouTube-Kommentare, die so in Richtung scharf gehen. Natürlich gemein, aber naja, da steht sie jetzt halt. Und das Publikum denkt sich wahrscheinlich noch, okay, ist mal was anderes. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und es geht auch weiter. Ja, also da liegt jetzt schon dann noch mehr Spannung irgendwie in der Luft. Finde auch geil, so dieser Text, the bombs burst in an air, in so einer sexy, jazzy, bombs burst in an air.
Die hat es einfach so verstanden.
Ja, das ist irgendwie so ihr sexy Vibe. Und man merkt jetzt, es gibt die ersten Shots ins Publikum, es gibt die ersten Shots auf die Basketball-Players, die einigermaßen fassungslos aussehen und nicht so richtig wissen, ob sie lachen dürfen. Und dann wird es so crazy, also es wird wirklich Cuckoo Banana und zum genau richtigen Zeitpunkt dann auf den Starspieler Draymond Green geschnitten. Guck mal hier.
Oh nein, sie sind alle ganz peinlich berührt.
Betretene Blicke.
Hammer.
Es ist nicht Part auf der normalen Lyrics. Jetzt müssen alle lachen.
Oh nein.
Und Grande Finale.
Jimmy Kimmel?
Der war auch da.
Steht da auch noch?
Der war auch da. Ja.
Oh Mann, stell mal vor, du stehst da und singst, du hast einmal im Leben die Chance und dann fangen plötzlich alle an zu lachen wegen eines Fernsehschnitts, den du nicht mal mitbekommst.
Ja, was hat sie sich gedacht? Also es tut einem ja wirklich leid, sie schafft es aber gegen Ende dann noch sehr gut aus der Nummer rauszukommen. Pass auf jetzt. Let's play some
basketball! Es fehlt eigentlich nur noch, dass sie da noch so einen Rat schlägt, wie bei dieser Good Morning America Performance.
Und vor allem, als wäre nichts gewesen, let's play some Basketball! Das ist aber eine gute Möglichkeit, aus einer peinlichen Situation rauszukommen.
Kann man immer sagen.
Kann man auf jeder Party immer sagen.
Wenn irgendwie das Gespräch unangenehm wird und der Gegenüber irgendwie anfängt, von seinem Kleingarten zu reden, dann sagt er, let's play some Basketball! Und ciao.
Und tschüss. Ja, das war meine kleine Empfehlung für diese Woche. Einfach nochmal in Erinnerung schwelgen. Bei den größten National Anthem Fails oder auch Golden Moments, je nachdem, wie man es nehmen will.
Dann gehen wir mal an meine. Tabs. Meine Tabs. Tabs.
Ja. Hoffentlich schreiben uns die Leute immer noch, dass sie uns gern singen hören. Ich weiß es nicht. Jetzt sind auf jeden Fall alle wieder wach.
Caro, meine Tipps diese Woche sind mal wieder aus der Kategorie super verstörende Geschichte. Deswegen möchte ich auch direkt am Anfang eine kleine Triggerwarnung wieder rausgeben für die Themen Mord und Manipulation. Und also überhaupt, wenn man nicht mit schrecklichen Geschichten umgehen kann, das ist wirklich eine der schockierendsten Geschichten, die ich überhaupt jemals gehört habe. Also wenn ihr mit sowas nicht gut umgehen könnt, dann macht jetzt aus.
Auch beim Thema Krankheit und psychische Krankheit kann man vielleicht noch ergänzen.
Genau, und wenn ihr 15 seid, dann könnt ihr gern weiterhören. Wenn ihr jünger seid, dann macht ihr jetzt besser auch aus, weil es wirklich eine gruselige Geschichte ist. Und zwar haben bestimmt viele mitbekommen, weil es wirklich im Internet seit ein paar Wochen rauf und runter besprochen wird. Es ist die Geschichte einer jungen Frau namens Gypsy Rose Blanchard, eine Person aus den USA, die mit 12 Jahren nach dem Hurricane Katrina nach Springfield, Missouri gezogen ist und eigentlich ein scheinbar normales Leben geführt hat für die Außenwelt, gemeinsam mit ihrer Mutter. Caro, hast du das irgendwie schon mitbekommen?
Klar.
Bist du ein bisschen mit dem Thema drin?
Ich habe es auch voll mitbekommen. Bei mir sind irgendwie seit Wochen sämtliche Timelines voll mit dem Thema.
Ja.
Gypsy Rose Blanchard aktuell aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Genau.
Die ganze Vorgeschichte erfahren wir jetzt wahrscheinlich in deinen Tabs. Aber deswegen ist es gerade super präsent und ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen in diesen Fall und das ist wirklich eine krasse Geschichte.
Es ist wirklich eine super krasse Geschichte. Du hast gerade schon gesagt, sie ist aus dem Gefängnis rausgekommen. Und wie sie da überhaupt reingekommen ist, das erzähle ich jetzt nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Also wie ich gerade schon gesagt habe, musste Gypsy Rose Blanchard mit 12 Jahren umziehen wegen dieses Hurricanes und ist gemeinsam mit ihrer Mutter eben in eine neue Nachbarschaft gezogen. Und es schien für die NachbarInnen so, als hätte die Mutter eine wunderbare Beziehung zu ihrer Tochter. Sie hat sich für sie aufgeopfert und gepflegt, weil es den Anschein machte, dass Gypsy Rose Blanchard todkrank sei und zwar chronisch. So, also sie hatte keine Haare, sie war in einen Rollstuhl gefesselt, all das.
Waren viele Zähne, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch schon ausgefallen.
Genau, also es machte den Anschein, als wäre sie eine komplett kranke Person und das Ganze wurde auch so in der Öffentlichkeit von den Medien mitbegleitet. Also es wurden Spenden gesammelt, sie haben irgendwie ihr Haus gespendet bekommen, all das.
Die Mutter hat sie nach außen hin, glaube ich, teilweise als leukämiekrank geframed.
Genau.
Teilweise auch waren andere Krankheiten irgendwie
ein
auch
noch. Herzfehler, die Magensonde musste entfernt werden, sie hatte keine Haare auf dem Kopf. Sie durfte nicht raus, weil die Mutter gesagt hat, jede Ansteckung mit einem Virus könnte lebensgefährlich sein. Also das ganze soziale Umfeld von diesem Kind beschränkte sich auch nur auf die Mutter. So, und es war eben so, dass alle so berührt waren von diesem Schicksal, dass keiner irgendwie hinterfragt hat, ob da was nicht stimmen könnte. Bis zu einem Moment, und zwar in einer Nacht im Jahr 2010, da war es so, dass mitten in der Nacht Gypsy Rose bei einem Nachbarn geklingelt hat und gefragt hat, ob er sie ins Krankenhaus fahren kann. Und er war verwundert, weil Gypsy Rose eben vor ihm stand und gar nicht im Rollstuhl war. So, und trotzdem hat er sie zurück zur Mutter gebracht, die ihm dann erzählt hat, dass sie jetzt neu ein paar Schritte gehen kann und es wäre so ein krasser Fortschritt und sie bemühen sich so und es wurde nicht weiter hinterfragt, was hinter dieser Geschichte stecken könnte wurde einfach so hingenommen, diese Geschichte, die die Mutter erzählt hat. Aber tatsächlich war es so, dass Gypsy Rose Blanchard gar nicht wirklich krank war,
sondern eigentlich kerngesund.
Genau.
Hätte sie nicht ihr Leben lang
Medikamente bekommen.
Zum Beispiel Leukämie-Medikamente. Ich glaube, von denen kam Haarausfall und Zahnausfall. Also die wurde seit der Kindheit eingeredet, sie ist schwer krank und sie wurde auch so behandelt. Ihr wurden Medikamente verabreicht und sie wurde, wie gesagt, nach außen hin wurde das so erzählt und aufrechterhalten, dieses Kind ist schwer krank. Dabei wusste sie selber eigentlich die ganze Zeit, naja, ich kann eigentlich laufen und ich kann eigentlich essen. Und sie hat es dann irgendwann angefangen zu hinterfragen.
Genau, als sie dann so in die Pubertät gekommen ist etwa. So, also es war wirklich so, dass diese Mutter das komplette Umfeld inklusive ÄrztInnen, der Polizei und dem Kind selber so manipuliert hat, dass alle dachten, sie wäre krank und dass sie echte Medikamente bekommen hat, sodass dieses Kind tatsächlich krank wurde.
Sie ist so künstlich ernährt worden, also wirklich mit allem wirklich? Pipapo, obwohl sie eigentlich wusste.
Sie wurde operiert.
Sie wurde, das ist, finde ich, auch noch eine krasse Sache, die wurde mehrfach unnötig operiert.
Also es ist wirklich komplett absurd, wie die Mutter das geschafft hat, indem sie dann wirklich die ÄrztInnen auch regelmäßig gewechselt hat, immer in unterschiedliche Krankenhäuser gefahren ist. Also sie hat wirklich alles getan, damit es keiner merkt. Und sie hat dann den ÄrztInnen irgendwelche Lügen aufgetischt und dabei dem Kind die Ohren zugehalten, damit die das gar nicht mitbekommt, was die mit den ÄrztInnen bespricht.
Das ist ja dieses sogenannte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.
Genau.
Also die Vermutung liegt sehr nahe, dass das ist, was mit der Mutter los war.
Genau. Und es gibt natürlich unzählige Dokus jetzt darüber und sie wurde begleitet und es wurde aufgearbeitet. Und es gibt eine recht detaillierte Dokumentation von HBO, die heißt Mommy, Dad and Dearest. Und in der erzählt Gypsy Rose Blanchard auch, welche Medikamente sie von ihrer Mutter bekommen hat.
I was on breathing medication. Medication for seizures. A medication to help go to the bathroom, pain medication, anxiety medication, just everything.
Also sie erzählte nochmal, dass sie eigentlich für alles irgendwelche Medikamente bekommen hat. Völlig unnötig. Also es ist wirklich eine ganz üble Geschichte von Child Abuse und Manipulation. Sie erzählt dann auch, dass sie tatsächlich mal einen Fluchtversuch unternommen hat, wonach die Mutter sie dann ans Bett gefesselt hat und sie sich selbst einurinieren musste. Sie durfte nicht mehr zur Toilette gehen, hat kein Essen mehr bekommen, kein Trinken, was natürlich dann auch so eine Strafe auslöst. Und die Angst, dass wenn sie irgendwie versucht, da rauszukommen,
dann geht es ihr schlimmer als vorher.
Schlimmer als vorher.
Ja.
Also es ist eigentlich eine komplett aussichtslose Situation für dieses Kind. Es gibt keinen Ausweg, aber Gypsy Rose beginnt heimlich, wenn die Mutter schläft, auf einer Dating-Plattform zu surfen.
Das war ungefähr, in einem Zeitraum, wo sie jetzt in die Pubertät gekommen ist und sich dann angefangen hat, irgendwie im Internet rumzutreiben.
Was natürlich auch eigentlich verboten war, deswegen hat sie das heimlich gemacht, als die Mutter geschlafen hat, so. Auf dieser Dating-Plattform lernt sie dann einen Typen kennen, in den sie sich verliebt und mit dem sie sich heimlich verabredet im Kino. So, also der Plan war quasi, sie geht mit ihrer Mutter ins Kino, sagt diesem Typen Bescheid, wann und wo, in welchem Film. Er geht gleichzeitig in dieses Kino. Sie tun so, als würden sie sich nicht kennen und treffen sich dann heimlich auf der Toilette. So, gesagt, getan, genauso haben sie es gemacht und haben dann auch auf dieser Toilette im Kino gemeinsam miteinander geschlafen. Also haben sich so kennengelernt. Das war der erste Freund von Gypsy Rose Blanchard.
Und dem hat sie über Jahre geschrieben, ne?
Ja, dem hat sie über Jahre geschrieben und die Mutter hat davon nichts mitbekommen. So, also sie ist jetzt mit diesem Typen aus dem Internet zusammen und bittet ihn, sie zu befreien, indem er für sie die Mutter umbringt. So, das ist der Plan von Gypsy Rose Blanchard und sie erzählt in der Doku auch, wie sie auf diese Idee gekommen ist.
It really didn't come up like I want you to kill her. But he had said I'll protect you from anybody. And I said anybody? And he said yeah. And I said even my mom? And he said yeah. And that's where it kind of developed from there on.
Also er meinte, er wird sie immer beschützen und sie hat gesagt, wirklich vor jedem und er meinte ja und dann hat sie gesagt, ja, selbst vor meiner eigenen Mutter und er meinte ja und sie hat ihm diese Situation so beschrieben, dass es eben keinen anderen Ausweg aus dieser Situation gibt.
Da hat sie dann irgendwann schon voll gecheckt, okay, irgendwas Weirdes geht hier ab, da
total.
Stimmt irgendwas nicht, ich bin eigentlich gesund und meine Mutter treibt da irgendein Spiel mit mir, wo ich mich nicht selber daraus befreien kann und beginnt jetzt irgendwie so eine Phase der Selbstermächtigung und sich Hilfe zu suchen bei diesem Typ aus dem Internet, für den sie Gefühle hat und der, glaube ich, auch vorbestraft ist, soweit ich das gelesen habe.
Genau, er war vorbestraft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das wusste zu dem Zeitpunkt. Es ist jedenfalls so, dass sie diesen Plan aushacken und den auch tatsächlich dann in die Tat umsetzen. Also sie legt einen Schlüssel bereit, der Freund kommt ans Haus, weiß, wo der Schlüssel liegt, verschafft sich Zutritt. Sie hat das Messer und die Handschuhe bereits zurechtgelegt, gibt ihm das in die Hand. Die Mutter schläft und er geht ins Zimmer und tötet die Mutter mit 17 Messerstichen und geht dann ins Nebenzimmer und dann haben die gemeinsam Sex ein paar Meter neben der Leiche der Mutter. Also es ist irgendwie, es ist alles so eine abgefuckte Geschichte, da weiß man gar nicht, wo man irgendwie anfangen soll, Bauchschmerzen zu bekommen. Es ist auf allen Ebenen irgendwie beklemmt. So, nach diesem Mord haben sie noch Geld von der Mutter gestohlen, sind geflohen und natürlich aufgeflogen, auch weil dieses Mörderpaar recht offen damit umgegangen ist im Internet. Also sie hat dann irgendwie auf ihrem Hauptaccount gepostet,
The bitch is dead.
Ja. So, also sie war,
sie haben sich, glaube ich, im Haus seiner Eltern versteckt. Also ja, so gut waren sie jetzt auch nicht versteckt.
Also es war irgendwie komplett, sie sind damit so irgendwie offen umgegangen, als wäre das Normalste auf der Welt. Und sie wurden dann beide bestraft. Er hat lebenslänglich bekommen, weil er den Mord begangen hat. Sie als Beihilfe zum Mord ist mit 9 Jahren Gefängnis davon gekommen und hat die jetzt eben abgesessen, ist jetzt vor 3 Wochen rausgekommen. Sie ist mittlerweile 32 Jahre alt.
Sie ist verheiratet mit jemandem, den sie in der Haft kennengelernt hat.
Genau, der hat also, ihr angefangen, Briefe zu schreiben in der Pandemie und ist darüber wieder mit einem neuen Partner zusammengekommen und er hat sie sofort jetzt in Empfang genommen und jetzt tingeln sie durch alle Talkshows.
Ja, der Ex-Partner sitzt jetzt quasi lebenslänglich im Gefängnis und sie sind nicht mehr zusammen. Also er hat die Mutter von Gypsy Rose ermordet und sitzt das jetzt ab und sie ist in Freiheit mit einem neuen Partner.
Genau.
Der ihr, also das ist ja auch, du musst ja auch erstmal drauf kommen, einer wegen Beihilfe zum Mordes verurteilten Frau Briefe ins Gefängnis, Liebesbriefe ins Gefängnis zu schicken.
Es ist alles mega twisted
irgendwie.
Es ist alles twisted. Ja. Und es ist jetzt halt so, dass sie aus dem Gefängnis gekommen ist und sofort eine Social-Media-Karriere gestartet hat. Also sie ist raus und erste Amtshandlung war ein TikTok raushauen.
Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. I just want to send a quick video to thank everyone for the massive amount of support that I've been getting on social media. Everyone has been really, really nice and supportive, and I really appreciate that.
Ja, sie wird auf Social Media so gefeiert als Girlboss.
Ja,
aktuell.
Wirklich. Ah, also alle sind irgendwie in den Kommentaren sind so Slay Queen, du hast deine Mutter umbringen lassen.
Work.
Du hast dich selbst befreit.
Ja.
Was natürlich in gewisser Weise stimmt, aber sie hat halt auch Beihilfe zum Mord.
Has been yesified and she has been motherfied. She is the main character.
Es ist irgendwie so eine komische Internetgeschichte.
Ja, also sie hat starke Main Character Vibes.
Total, ja. Das
muss man schon sagen. Und es ist natürlich eine krassere Form der Selbstermächtigung, als die eigene Mutter zu ermorden. Es ist auf allen Ebenen eine so beklemmende und schreckliche Geschichte. Und man denkt einerseits die ganze Zeit, ja, das Mädchen ist das größte Opfer in dieser ganzen Geschichte und die war vorbestimmt, die war verdammt für ein Leben als Opfer.
Und sie wäre auch gestorben, also das sagt sie ja selber.
Kurz oder lang wäre sie an diesen ganzen Medikamenten und diese ganzen Behandlungen gestorben.
Genau, sie war so entweder ich oder sie, das war das, was sie in allen Interviews sagt.
Genau, also dann natürlich, da spielt eine Ausweglosigkeit mit rein und gleichzeitig ist halt einfach ein Mensch, ist einfach die Mutter gestorben, ermordet worden. Das ist irgendwas, was man irgendwie mit dem Kopf gar nicht so richtig umfassen kann, was da alles mitschwingt.
Exakt. Ja. Und jetzt ist es aber natürlich so, weil wir halt nun mal in den USA sind, tingelt Gypsy Rose Blanchard jetzt mit einer neuen Doku-Reihe durch alle Talkshows und bewirbt die jetzt gerade, also sofort nach der Freilassung aus dem Gefängnis. Sie war bei Good Morning America, sie war bei The View, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, ist ein Social-Media-Phänomen geworden mit 8 Millionen FollowerInnen und bewirbt das jetzt eben, ihre neue Dokumentation. Das Ganze wurde auch schon fiktional aufgearbeitet mit so einer Hulu-Serie, The Act. Und dann schreiben die Leute in den Kommentaren, hast du die Serie schon gesehen? Du bist jetzt eine Woche aus dem Gefängnis, hast du die Serie von vor ein paar Jahren schon über dich gesehen? Also es ist irgendwie, also auch so, dass der Freund, es wird einfach, es ist gerade so das Meme, dass der Freund aussieht wie Peter Griffin von Family Guy. Es wird, also dieser ganze Umgang damit ist, ist so ganz, ganz komisch. Und auch guck dir mal diesen Ausschnitt aus The View an.
You know, if there is someone out there watching right now, please listen to me, heed my words, that you are not alone in this, you know, situation. There are other ways out. I did it the wrong way. You know.
Don't say that.
I did something wrong, and I paid my dues for it.
Oh, you mean that part?
Yes, the part of it, you know, that part of it. Yeah.
Also dieses Lachen. Oh, du meinst den Mord. Ja. Du hast nichts falsch gemacht. Ach so, ich habe vergessen, dass du jemanden umgebracht hast. Und alle lachen irgendwie so. Also es ist irgendwie super komisch und auf der anderen Seite passt es total rein in unsere so True Crime fixierte hier Popkultur, was irgendwie auch schon an sich komisch ist. Mhm. Hast du neulich einen Tweet von unserer Kollegin Julia Becker gesehen? Die hat auf Threads einen Post gehabt, wo sie geschrieben hat, dass da mal eine gute Idee wäre, bei True Crime Live Podcast Tour nur Leute im Publikum sitzen zu haben, die Angehörige der Mordopfer sind. Und ich finde, das trifft es total auf den Punkt, wie weird das eigentlich ist, über diese schrecklichen Sachen zu reden und dass es halt Angehörige gibt und man sich das so zum reinen Unterhaltungswert irgendwie so diese Tragödien gibt.
Mord.
Ja, also das ist irgendwie so ganz komisch, aber uns natürlich eingeschlossen, weil wir reden auch drüber und es ist halt irgendwie unterhaltsam, aber man darf halt immer nicht vergessen, das sind halt echte Menschen, das sind echte Geschichten.
Das ist eine echte Person gestorben, eine andere echte Person fast gestorben. Es ist ein super schlimmer und deswegen halt irgendwie auch faszinierender Fall, weil der halt so fassungslos macht, was da wirklich passiert ist und was jetzt gerade im Internet drumherum passiert. Mhm. Aber natürlich sollte man da nicht vergessen, dass man da einen Mord und schwere Verbrechen irgendwie abkultet.
Genau, also man sollte sich ja jetzt nicht unsensibel einfach nur wegen des Unterhaltungswerts an solchen Fällen ergötzen und zur bloßen Unterhaltung aufbereiten und sich das anhören, sondern immer so ein bisschen auch darüber nachdenken. Ja, also ist auf jeden Fall eine super twisted Geschichte. Ich habe natürlich die Dokus und so alle geguckt und war da auch jetzt tagelang in dem Rabbit Hole. Aber bin jetzt auch froh, das zu schließen, weil das keine guten Gefühle ausgelöst hat. Also keine eindeutigen Gefühle kann man dazu irgendwie entwickeln. Ich möchte da jetzt auch gar nicht jetzt die Situation bewerten. So, keiner kann nachfühlen, was die durchgemacht hat. Aber deswegen schließe ich jetzt die Tabs zu diesem Thema.
Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, Rabbit Holes, in die ihr euch eingebuddelt habt, dann teilt die doch gerne mit uns. Ihr könnt uns erreichen per Mail zum Beispiel unter toomanytabs@ndr.de.
Oder ihr schreibt an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du @carowops und ich @miguelrsa.
So heißen wir.
Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir die Tabs erfolgreich geschlossen für diese Woche und sehen uns nächste Woche wieder mit 9 in der ARD Audiothek.
Bye.
Goodbye.
Yeah.
Oh, wow, 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 wow. Tschüss. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.